Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir wollen unsere Sendung mit einer Aufforderung von Lothar Wieler beim heutigen Pressebriefing des Robert-Koch-Institutes in Berlin beginnen.
Lassen Sie mich noch mal einen Appell richten an alle. Wir können diese Epidemie nur verlangsamen, wenn wir uns an die Spielregeln halten. Das Virus wird in erster Linie von Mensch zu Mensch übertragen. Das heißt, bitte halten Sie Abstand.
Deshalb sprechen wir gleich über die in den letzten Stunden getroffenen unterschiedlichen Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus. Berichten über ein beeindruckendes Beispiel aus Italien, wie man Engpässen bei lebensrettenden Geräten begegnet, und stellen eine Studie über unterschätzte Altlasten bei Fluorchlorkohlenwasserstoffen vor. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Bayern verhängt ab heute Nacht für vorläufig 2 Wochen eine landesweite Ausgangsbeschränkung. Niedersachsen schließt ab Samstagabend alle Restaurants und Cafés. In Baden-Württemberg sind Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als 3 Personen nicht mehr erlaubt. Ist es hilfreich, wenn die Bundesländer jeweils eigene Beschränkungen des öffentlichen Lebens erlassen? Oder ist eine bundesweit einheitliche Lösung sinnvoll? Die Frage geht an den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth in Berlin. Volkert, wie kann man das aus epidemiologischer Sicht bewerten?
Ja, also Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, hat heute Morgen darauf hingewiesen, dass sich die Covid-19-Epidemie in Deutschland regional durchaus unterschiedlich darstellt. In Hamburg etwa, da sind 32 von 100.000 Personen infiziert, in Thüringen nur 7. Also das ist ein deutlicher Unterschied, und von daher wäre es eigentlich sinnvoll, auf die jeweilige lokale Situation zu reagieren. Eigentlich. Denn schon die Debatte um die Schulschließung hat ja gezeigt, das lässt sich politisch echt nicht durchhalten. Wenn ein Bundesland eine Ausgangssperre verhängen wird, dann wird den anderen letztlich nichts anderes übrig bleiben, als nachzuziehen. Und das ist letztlich auch sinnvoll, weil ein gewichtiger Aspekt dieser Ausgangssperre ja darin besteht, die Leute zu überzeugen, es ist ernst, handelt entsprechend. Laut einer Umfrage von Bitkom denkt immer noch ein Viertel der Deutschen, Corona, das ist doch Panikmache, und diese Leute, die müssen endlich erreicht werden, um sich selbst zu schützen, aber auch die eigene Oma, den Opa, den älteren Nachbar, die junge Frau mit der Zuckerkrankheit oder den Verkäufer mit den Lungenproblemen. Wer das bisher noch nicht verstanden hat, den wird die Botschaft Ausgangssperre sicher eher überzeugen, wenn die dann einheitlich vertreten wird.
Nun gibt es in den Bundesländern ja schon eine Reihe von Maßnahmen. Kinos sind geschlossen, Sportveranstaltungen gibt es nicht mehr. Kann man nicht erstmal abwarten, ob dies ausreicht zur Eindämmung des Coronavirus?
Ja, leider nein. Es dauert ja eine Woche oder auch 10 Tage, bis man wirklich an den Infektionszahlen sehen kann, ob sich das Virus tatsächlich hat ausbremsen lassen. Das liegt daran, es braucht einfach so lange, bis die Leute Symptome entwickeln, dann bis der Test fertig ist. Wenn man jetzt wirklich 1 oder 2 Wochen abwartet, bis die Ergebnisse, die objektiven Ergebnisse da sind, dann hat sich das Virus ja schon weiter verbreitet. Und das exponentiell, jeden Tag schneller und schneller und schneller. Die New York Times hat das mal durchgeschrieben, welchen Unterschied es da schon macht, ob man eine Infektion heute verhindert oder in einer Woche. Die Kurven sehen nach 2 Wochen gar nicht so unterschiedlich aus. Aber nach 1 Monat, da laufen die dramatisch auseinander. Das heißt, kein Zeitpunkt ist so wertvoll wie der gerade jetzt für jede Kontrollanstrengung. Und den gleichen Schluss, den zieht auch die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie aus ihren Modellrechnungen. Man kann nicht abwarten, ob die Geschäftsschließungen die Fallzahlen verringern. Man muss jetzt gucken, machen die Leute wirklich soziale Distanzierung? Lothar Wieler hat eher den Eindruck nicht. Und wenn das so ist, wenn es noch immer Corona-Partys gibt, dann lieber Ausgangssperren heute als morgen.
Nun sehen einige Länder das ja möglicherweise anders. England, aber auch die Niederlande haben eine ganz andere Strategie, eine ganz lange Zeit gefahren, die der Herdenimmunität. Was war da die Zielsetzung?
Ja, erst haben ja alle Länder versucht, das Virus draußen zu halten, die Übertragung im eigenen Land wieder zu stoppen. Wenn das nicht gelingt, das hat funktioniert in China, in Südkorea, aber in vielen Ländern und auch bei uns gibt es so viele Infizierte, dass die Gesundheitsämter da gar nicht mehr nachkommen, die ganzen Kontakte nachzuverfolgen. Und deshalb versucht man jetzt eben über die soziale Distanzierung das Virus auszubremsen. Und das kann man so machen wie in Deutschland, maximale Anstrengungen, damit man das wirklich am Ende doch stoppen kann. Aber Premierminister Boris Johnson, der hat gesagt, wir wollen das umgekehrt in Großbritannien so schnell durchstellen, wie es geht, dass das Virus im Grunde einmal durchs Land saust. Und in dieser Zeit wollen wir die besonders gefährdeten Gruppen schützen. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass dieser Schutz dieser Gruppen, dass das nicht gelingen kann. Das zeigen Modellüberlegungen, Modellrechnungen, dieses Keep Calm and Carry On, das macht im Grunde jetzt niemand mehr. Jetzt sagen alle, wir müssen versuchen, das Virus auszubremsen. Gruppenimmunität ist trotzdem wichtig bei uns, bei Personal im Krankenhaus. Wenn das schon infiziert war, dann kann es viel unbeschwerter mit Patienten umgehen.
Epidemiologischer Flickenteppich. Volkert Wildermuth über die Wirkung landesspezifischer Regelungen gegen das Coronavirus. Und wir bleiben beim Thema und schauen auf die italienische Stadt Brescia. Dort waren in den letzten Wochen in einem Krankenhaus spezielle Ventile für Beatmungsmaschinen vergriffen. Der Hersteller konnte nicht liefern und davon erfuhr ein Ingenieurbüro. Und was dann passierte, ist eine Geschichte nicht nur über Ingenieurskunst und die erzählt Ihnen jetzt Piotr Heller.
On Friday, the newspaper of Brescia called us and asked us.
Alles fing am Freitag an. Wir erfuhren von einem Journalisten, dass das Krankenhaus Hilfe brauchte. Wir sind sofort hin. Und die Leute im Krankenhaus baten uns, ein Ventil nachzubauen.
Dieses Ventil, von dem Alessandro Romagnoli da erzählt, ist dafür gedacht, Beatmungsgeräte an die Gesichtsmasken von Patienten anzuschließen.
It was really vital, as I think.
Es war ein essentielles Bauteil. Wir arbeiten normalerweise, um Geld zu verdienen. Jetzt ging es darum, Leben zu retten.
Der Maschinenbauingenieur nahm das Teil mit in das Büro seines Arbeitgebers, der Technikfirma Isinova in Brescia. Er vermaß es von Hand, erstellte am Computer ein 3D-Modell des Ventils, druckte es dann mit einem 3D-Drucker aus. Das Teil wirkt simpel, wie ein kleines Rohr, aus dem ein weiteres Röhrchen herausragt.
Der Sauerstoff kommt über dieses Röhrchen rein. Es ist nur 0,6 mm breit. Das macht es sehr schwer zu drucken.
Erklärt Christian Fracassi, der Chef der Firma. Mit solchen technischen Schwierigkeiten konnten sie sich aber nicht lange aufhalten. Die Zeit drängte.
Das war das überhaupt Schwierigste. Wenn man normalerweise etwas entwirft, dann schauen sich das mehrere Techniker an. Man sucht nach Fehlern. Aber wir hatten keine Zeit. Es musste beim ersten Versuch klappen.
Hat es geklappt? Mit 4 improvisierten Ventilen eilten sie zurück ins Krankenhaus.
Dort gaben wir sie den Ärzten. An 3 Ventilen testeten sie, welche Sterilisationslösung das Plastik verträgt. Mit dem 4. schlossen sie einen Patienten an eine Beatmungsmaschine an. Wir warteten vor dem Zimmer. Und nach 50 Minuten kam ein Arzt raus und sagte, verdammt nochmal, es funktioniert. Ich brauche 100 Stück.
Die Ingenieure fuhren ins Büro zurück und schmissen die 3D-Drucker an. Am Samstagabend bekam das Krankenhaus die so dringend benötigten Ventile.
Die benutzen sie jetzt. In weniger als 48 Stunden haben wir alles erledigt. Wir haben die Aufgabe bekommen, sie gelöst, die Ventile gedruckt und dadurch haben einige Patienten überlebt.
Das ist Ingenieurskunst. Die beiden hätten die Teile noch schneller fertigen können, wenn sie vom eigentlichen Hersteller Blaupausen für das Ventil bekommen hätten. Doch der wollte oder durfte nicht liefern. Herstellungsvorschriften für Medizinprodukte hätten das verboten, heißt es in einem Statement des Herstellers. Das wirft eine andere Frage auf. Ist es überhaupt zu verantworten, die hastig ausgedruckten Ventile zu nutzen? Schließlich waren sie nicht zertifiziert.
Denken Sie sich einfach in den Patienten hinein. Ich kann nicht atmen. Und neben meinem Bett steht eine Maschine, die mir helfen kann, aber ich kann sie nicht nutzen. Ich würde jedes Ventil nehmen, Zertifizierung hin oder her. Ich brauche Sauerstoff. Helft mir.
Und so hätten auch die Ärzte keine Sekunde an die fehlende Zertifizierung gedacht, erzählen die beiden Ingenieure, die für ihre Arbeit übrigens kein Geld angenommen haben. Derzeit stehen sie mit einem weiteren Krankenhaus in Kontakt, das ähnliche Probleme hat. Mit ihrem schnellen Einsatz haben sie wahrscheinlich Leben gerettet und vielleicht sogar noch mehr bewirkt.
lebensrettender 3D-Druck. Piotr Heller über italienische Ingenieure, die lebenswichtige Ventile für Beatmungsmaschinen nachgebaut und an ein Krankenhaus geliefert haben. Asteroiden sind kartoffelförmige graue Brocken, die um die Sonne kreisen. Lange Zeit hielt sich dieses Bild. Aber mit immer neuen Raumsonden haben Forscher diese Sichtweise längst revidiert. Auch die japanische Raumsonde Hayabusa 2 hat eine neue Seite von Asteroiden ans Licht befördert. Mit einem in der Planetenforschung eher ungewöhnlichen Verfahren, wie jetzt Karl Obern berichtet.
Die Erde ist nicht allein im All. Fast 20.000 bekannte Asteroiden kreisen in einem ähnlichen Abstand um die Sonne wie wir. Einen von ihnen besuchte die japanische Raumsonde Hayabusa 2 fast 1,5 Jahre lang und sie schoss ein Loch hinein.
Hayabusa 2 deployed a detonator and that launched 2 kilograms of a copper projectile into the Asteroid Ryugu.
Hayabusa 2 startete einen Detonator und der schoss am 5. April 2019 2 Kilogramm Kupfer auf den Asteroiden Ryugu, erinnert sich Seiichi Sugita von der Universität Tokio. Die Raumsonde brachte sich dann hinter dem Asteroiden in Sicherheit und ließ nur eine kleine Kamerasonde zurück, die alles beobachtete. 3 Wochen lang suchten die Forscher nach dem entstandenen Krater, keine leichte Aufgabe auf einem Asteroiden, der einem Schutthaufen ähnelt. Aber dann fanden sie ihn.
It's a big surprise. The crater was grown very large.
Es sei eine große Überraschung, weil der Krater so groß ist. Der Durchmesser liegt bei 14 Metern und er ist gut 2 Meter tief. Aus dieser Größe konnten die Forscher ableiten, was den kosmischen Schutthaufen Ryugu zusammenhält. Sie hatten erwartet, dass Ryugu gleichermaßen von der Schwerkraft zusammengehalten wird, wie von kleinen, gut aneinander haftenden Partikeln, die auf vielen anderen Körpern des Sonnensystems vorkommen. Auf Ryugu fehlen feine Partikel aber.
Wir hätten nicht geglaubt, dass es ein so klares Ergebnis zugunsten der Schwerkraft geben würde.
Der Asteroid ist gerade 850 Meter im Durchmesser, seine Schwerkraft ist nur 1/100.000stel so groß wie auf der Erde und doch hält allein sie Ryugu zusammen. Seine Oberfläche ist also ganz anders beschaffen als erwartet, was schon die Bilder des deutsch-französischen Mesquite-Landers gezeigt hatten, der im vorletzten Herbst auf Ryugu aufgesetzt hatte.
Mikrometeoriten und andere Störungen sollten feine Körner erzeugen, aber auch der Mesquite-Lander hatte auf der Oberfläche keine Schicht aus feinem Material gesehen. Und wir wissen nicht genau, warum.
Auf jeder ungeschützten Oberfläche im Sonnensystem wird das Gestein über die Jahrmilliarden von Meteoriten zertrümmert. Auf dem Erdmond etwa liegt überall eine sehr feine Schicht aus Regolithstaub. Da dieser Staub auf Ryugu fehlt, hatten Seiichi Sugita und sein Team vermutet, dass er vielleicht nicht Milliarden Jahre alt ist wie der Mond, sondern viel jünger. Um das zu überprüfen, verwendeten sie die Methode der Kraterzählung. Je weniger Krater ein Körper aufweist, umso jünger muss seine Oberfläche sein.
It's very young. The general topography or the shape should be younger than 10 million years.
Und sie ist wirklich jung, vermutlich nicht älter als 10 Millionen Jahre. Ryugus Oberfläche hat sich geologisch betrachtet, also gerade erst neu gebildet. Für die Forscher ist das ein Glücksfall. Denn Hayabusa 2 ist derzeit auf dem Rückweg zur Erde mit wenigen Brocken aus dem eigens erzeugten Krater. Wenn die Probenkapsel im kommenden Dezember erfolgreich landen sollte, werden Forscher das wohl neueste Asteroidenmaterial des Sonnensystems auch im Labor untersuchen können.
Blutjunger Asteroid, Krater auf Ryugu verrät Alter des Asteroiden, ein Beitrag von Karl Obern. Die Ozonschicht befindet sich schon seit einigen Jahren auf dem Weg der Besserung. Doch im vergangenen Jahr, da gab es plötzlich einen Rückfall. Es stellte sich heraus, dass in China seit Jahren illegal längst verbotene Ozonkiller produziert werden, sogenannte Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Doch damit nicht genug. Atmosphärenforscher berichten jetzt, dass die Altlasten an FCKW wohl weltweit größer sind als bisher gedacht. Details von Volker Mrazek.
Weil sie viele Chloratome enthalten, gelten FCKW 11 und 12 als die potentesten Ozonkiller unter allen Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen. Schon seit 10 Jahren ist ihre Produktion weltweit verboten. Aber auch heute noch stecken die Gase in den Isolierschäumen unzähliger Häuser. Das gilt für FCKW 11 bzw. in vielen Kühlanlagen. So ist es im Fall von FCKW 12. Offenbar wurden die verbliebenen Restmengen der beiden Stoffe in diesen Anwendungen bisher stark unterschätzt. Zu diesem Schluss kommen jetzt Forscher aus den USA, den Niederlanden und aus England, darunter Chris Felders, Professor für Atmosphärenchemie und Klimawandel an der Universität Utrecht. Das bedeutet, dass die Erblast durch FCKW in den alten Nutzungen größer ist als gedacht. Wenn man nicht verhindert, dass sie allmählich frei werden, bekommen wir zusätzliche FCKW-Emissionen in den kommenden Jahrzehnten. Das wird sich sowohl auf die Ozonschicht auswirken, wie auch auf den Klimawandel. Das liegt daran, dass FCKW nicht nur die Ozonschicht angreifen. Die langlebigen Stoffe sind zugleich sehr wirksame Treibhausgase. Die Abschätzung der Restbestände der FCKW ist ziemlich kompliziert. Das letzte Mal wurde so etwas 2008 gemacht. Seither gab es keine Updates mehr. In ihrer neuen Studie haben die Forscher Daten aus verschiedenen Quellen verknüpft und noch einmal genau abgeklopft. Frühere Produktionsmengen, bekannte Emissionsraten, gemessene Luftkonzentrationen und die neuesten Angaben zur Lebensdauer von FCKW 11 und 12 in der Atmosphäre. Das Ergebnis der Puzzlearbeit, die früheren Abschätzungen sind überholt, es ist noch viel mehr von den ältesten Ozonkillern vorhanden. Matthew Rigby, Atmosphärenchemiker an der Universität Bristol in England. Wir gehen davon aus, da draußen sind noch 2 Millionen Tonnen FCKW 11 und 12 in Isolierschäumen und Kühlanlagen. Das sei rund doppelt so viel wie nach den älteren Abschätzungen. Es gibt noch einen weiteren neuen und interessanten Befund, und zwar zu FCKW 113, einem dritten besonders ozonschädlichen Fluorchlorkohlenwasserstoff. Auch diese Substanz ist schon seit 10 Jahren verboten. Sie wurde als Reinigungsmittel verwendet und als Ausgangsstoff für chemische Synthesen. Im Fall von FCKW 113 darf man erwarten, dass es heute überhaupt nicht mehr angewendet wird. Aber es scheint so zu sein, dass von dem Stoff jedes Jahr 7000 Tonnen in die Atmosphäre entweichen, irgendwo auf dieser Welt. Aus welchen Quellen dieser Ozonkiller stammt, kann Matt Rigby nicht sagen, aber die 7000 Tonnen sind kein Pappenstiel. Als im vergangenen Jahr herauskam, dass China illegal FCKW 11 produziert, war die Rede von rund 10.000 Tonnen. Es geht hier also um eine ähnliche Größenordnung. Wenn die gesamten noch vorhandenen Bestände von FCKW 11 und 12 in die Atmosphäre entwichen, bräuchte die Ozonschicht 6 Jahre länger, um sich zu erholen. Und in ihrer Klimawirkung entsprechen diese Emissionen 9 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Deutschland stößt pro Jahr rund 800 Millionen Tonnen Treibhausgase aus. Die FCKW-Restbestände entsprechen also mehr als 10 Jahren deutscher CO2-Emissionen. Dabei ist der mysteriöse Ausstoß von FCKW 113 nicht einmal mit eingerechnet und auch nicht die illegale Produktion von FCKW 11 in China. Die Mahnung der Forscher nach Veröffentlichung ihrer Studie, Isolierschäume aus abgerissenen Häusern sollten unbeschädigt entsorgt werden, am besten in der Müllverbrennung, wo die FCKW zerfallen. Alte Kühlanlagen gelte es fachgerecht zu entleeren. Und schließlich müsse man die Quellen von FCKW 113 finden und am besten so schnell wie möglich schließen.
Unterschätzter Ozonkiller, Altlasten an Fluorchlorkohlenwasserstoffen weltweit stark unterschätzt, ein Beitrag von Volker Mrazek. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute geschrieben von Lennart Pyritz und präsentiert von Ralf Krauter.
Forscher beschreiben eine versteckte Kohlenstoffquelle in der Arktis. Der Studie im Fachblatt Nature Communications zufolge gelang bislang undokumentiert erhebliche Mengen gelöster organischer Stoffe in die arktischen Küstengewässer. Die Quelle dafür ist offenbar der Grundwasserfluss auf dem Permafrostboden. Dieses Wasser gelange ungesehen vom Land ins Meer und transportiere dabei Kohlenstoff und andere Nährstoffe in die marinen Nahrungsnetze, so die Autoren nach Untersuchungen in Alaska. Bislang waren Forschende davon ausgegangen, dass der gefrorene Boden in der Arktis dafür sorgt, dass weniger Grundwasser vom Land ins Meer strömt. Welche Rolle diese Einträge für die Ökosysteme an der Küste spielen, ist noch unklar. Sie könnten aber mit dem zunehmenden Abtauen des Permafrosts durch die Erderwärmung in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen, schreiben die Forscher.
Es gibt wieder mehr Spitzmaul-Nashörner in Afrika.
Zwischen 2012 und 2018 sei die Zahl der in Freiheit lebenden Tiere auf dem Kontinent von etwa 4.850 auf mehr als 5.600 gestiegen und damit jährlich um rund 2,5%. Das hat die Weltnaturschutzunion anlässlich der Aktualisierung ihrer roten Liste gefährdeter Arten berichtet. Die Organisation führt die Entwicklung auf zahlreiche Schutzanstrengungen für die Nashörner zurück. Sie warnt aber auch davor, dass die Tiere weiterhin vom Aussterben bedroht seien. Es müsse noch mehr gegen Wilderei unternommen werden. Etwas anders ist die Situation bei Breitmaul-Nashörnern, die ebenfalls gefährdet sind. Deren Population ist zwar größer, die Zahl der Tiere nahm von 2012 bis 2017 allerdings um etwa 15% ab, auf dann 18.000 Tiere. Das nördliche Breitmaul-Nashorn, eine Unterart, sei möglicherweise in der Wildnis bereits ausgestorben.
Kunststoffverpackungen zu öffnen kann Mikroplastik erzeugen.
Bislang war bekannt, dass Mikroplastik aus Kosmetikartikeln stammt oder freigesetzt wird, wenn größere Plastikobjekte zersetzt werden. Im Fachmagazin Scientific Reports kommt ein Forscherteam jetzt zu dem Schluss, auch durch alltägliche Handgriffe wie das Aufdrehen einer Plastikflasche oder das Aufreißen einer Verpackung können kleinste Mengen Mikroplastik freigesetzt werden, also Partikel, die weniger als 5 mm groß sind. Ob diese Kunststoffschnipsel gefährlich sind und wie sie eventuell vom Körper aufgenommen werden, müssen weitere Studien erst noch zeigen.
Pflanzen können Erosion verhindern, aber auch befördern.
Eine dichte Pflanzendecke schützt nicht automatisch vor Bodenerosion im Gebirge. Vegetation und Niederschläge können im Zusammenspiel vielmehr ganz unterschiedliche Folgen haben. Zu diesem Schluss kommt ein dreiköpfiges Forschungsteam der Universität Tübingen im Fachmagazin Science. Für ihre Studie haben die Wissenschaftler einen 3500 Kilometer langen Abschnitt entlang des Westrandes der Anden in Chile und Peru untersucht. Dabei zeigte sich, je nach Klimazone können Pflanzen die Abtragung von Boden und Gestein vermindern oder verstärken. In der Atacama-Wüste stabilisiert die Vegetation zum Beispiel den Untergrund. In feuchteren Regionen mit dichterer Pflanzendecke ermittelten die Forscher dagegen eine höhere Erosionsrate. Der Grund: wo die Vegetation üppig ist, fällt auch viel Regen und er verstärkt insgesamt die Erosion.
Krötenweibchen werfen auch einen Blick auf Männchen anderer Spezies.
Weibliche Schaufelfußkröten aus Nordamerika bevorzugen unter bestimmten Umständen Vertreter einer anderen Krötenart zur Paarung. Das berichten Forscherinnen aus den USA im Fachblatt Science. Bislang haben Forschende meist angenommen, dass die Hybride, die bei solchen Kreuzungen entstehen, eine geringere Fitness haben. Die aktuelle Studie weist nun darauf hin, dass artübergreifende Paarungen auch besonders gut angepasste Nachkommen hervorbringen können. Die Forscherinnen berichten, dass weibliche Flachlandschaufelfußkröten mitunter gezielt männliche Gebirgsschaufelfußkröten zur Paarung wählen. Die Studie verdeutlicht, dass die Weibchen einer Art über den Fortpflanzungserfolg von Männchen einer anderen Spezies mitentscheiden können.
Sternzeit, 20. März. Himmlisches Speed-Dating. Marathonläufe sind nicht nur etwas für Sportler, sondern auch für Himmelsbeobachter. Jahr für Jahr versammeln sie sich in der zweiten Märzhälfte überall auf unserem Planeten zu einem Wettlauf der besonderen Art. Sie starten zu einem Messier-Marathon. Der allerdings geht nicht über gut 42 Kilometer, sondern über 110 Messier-Objekte oder rund 1,6 Milliarden Lichtjahre. Der französische Astronom Charles Messier hat die Liste im 18. Jahrhundert über viele Jahre zusammengestellt. Sie enthält Sternhaufen, leuchtende Gasnebel und Galaxien, die in den kleineren Teleskopen seiner Zeit leicht mit noch unentdeckten Kometen verwechselt werden konnten. Interessanterweise gibt es am Himmel einen rund 45 Grad breiten Bereich, in dem nur ein einziges Messier-Objekt zu finden ist. Wenn die Sonne in dieser Himmelsgegend steht, kann man rein theoretisch während einer Nacht alle übrigen Objekte aufsuchen und abhaken und schließlich in der Dämmerung auch noch den letzten fehlenden Nebel erwischen. Natürlich darf der Mond dabei den Himmel nicht aufhellen und so ist die Zeit um den März-Neumond für einen solchen Messier-Marathon am besten geeignet. Und weil man sich eine ganze Nacht um die Ohren schlägt, empfiehlt sich, zumindest für Nichtrentner, ein Wochenendtermin. In diesem Jahr fällt der Neumond im März auf den kommenden Dienstag. Folglich sind dieses und das folgende Wochenende die idealen Starttermine für den Messier-Marathon einmal quer durch den Kosmos.
Während das Coronavirus die Schlagzeilen behandelt, geraten andere Erreger aus dem Blick, zum Beispiel Tuberkulose. Unser Thema deshalb am Sonntag, Tuberkulose zwischen Fortschritt und Finanzierungslücke. Sonntag, Wissenschaft im Brennpunkt, 16:30 Uhr. Und das war Forschung aktuell mit Uli Blumenthal.